merkt, wenn man öfters zum Predigen in der Gemeinde ist, wird man nicht mehr so hofiert und muss sich seine Zeug selber besorgen, die Tische vortragen und sowas. Genau. Ich bin aber trotzdem immer sehr, sehr gerne bei euch und wie gesagt, freue mich, mit meiner Family heute Morgen bei euch zu sein. Ja, Titel meiner Predigt ist oder lautet, auch Blindfische können sehen lernen. Ich dachte, ich starte einfach mal mit einer kleinen Ermutigung für uns heute Morgen und möchte gerne eine Geschichte erzählen, die Manu am Sonntag in seiner Predigt schon mal erwähnt hat. Die Geschichte habe ich in meiner Karfreitagspredigt schon mal erwähnt. Also Zufälle gibt es, die glaubt man kaum. Ich möchte aber ein bisschen auf die Predigt oder beziehungsweise auf die Geschichte aufbauen. Deswegen möchte ich sie gerne nochmal erzählen. Und zwar handelt es sich um drei Patienten in einer Psychiatrie namens Joseph, Clyde und Leon. Und sie drei litten unter dem sogenannten Messias-Komplex. Die drei waren Patienten in der Psychiatrie und ihre Diagnose lautete eine ausgeprägte paranoide Störung. Jeder der dreien, die hatten sich für die Inkarnation Christi gehalten, das heißt für fleischgewordene Christusse. Alle drei dachten, sie sind der Nabel der Welt und die ganze Weltgeschichte bzw. die ganze Welt und das ganze Universum dreht sich um sie. Vielleicht kennst du auch so einen Menschen, dem es genauso geht. Genau, keinen Namen nennen. Der amerikanische Psychologe Milton Rokitsch aus New York hat ab dem Jahr 1964 zwei Jahre lang mit ihnen gearbeitet. Und irgendwie haben die drei gedacht, dass sie nicht die Person sein wollten, die sie eigentlich hätten sein können. Sie dachten, die einzige Form, um zu existieren, wäre so eine pervertierte und eine kranke Form, also die Vorstellung, selbst Christus zu sein. Und es ist schon traurig, oder? Wenn man denkt, ich müsste immer irgendjemand anders sein, um letzten Endes jemand zu sein. Die Patienten und der Psychologe haben einige Jahre, wie gesagt, miteinander gearbeitet, aber es hatte nicht wirklich den Erfolg. Und ich habe es gerade eben gesagt, die drei haben gedacht, sie müssen jemand anders sein und sie haben so stark an diesem Jesus-Komplex, an diesem Messias-Komplex festgehalten. Und er ist ja eigentlich das Leben. Und so hat eigentlich das, was das Leben ja selbst ist, nämlich Christus in Person, sie eigentlich davon abgehalten, wirklich zum echten Leben zu kommen und zu Joseph, Clyde und Leon zu werden. Ich glaube nämlich aufs tiefste Überzeugung, dass wir mit Gottes Hilfe zu den Personen werden können, die wir aus seiner Perspektive, aus seiner Sicht eigentlich sein sollten. Wie gesagt, die Therapie, die brachte leider keinen Erfolg und so litten die drei Zeit ihres Lebens unter dem sogenannten Messias-Komplex. Warum erwähne ich die Geschichte? Wisst ihr, wenn man die Illusion aufrechterhalten will, dass man der Messias ist, muss man konsequent alles aus seinem Leben ausschließen, was einem das Gegenteil davon beweisen könnte. Wenn man sein eigener Gott sein will, muss man sein Leben in einem einzigen Universum einrichten, das Platz für eine einzige Person hat. Und das bin ich selbst. Ich glaube aber auch, dass unser Leben unendlich viel größer, weiter, schöner, bunter, heller werden kann, wenn wir bereit sind, uns selbst auf ein gewisses Maß zurückzuschrumpfen. Und das tut gut, das tut der Seele gut und das tut uns gut. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat oder leben wird, litt oder leidet an dem sogenannten Messias-Komplex, an Stolz, an Überheblichkeit, an einem Narzissmus, an einem Exklusivitätsdenken. Und auch Jesus ging es damals so. Als er mit seinen Jüngern umherzog, wusste er, die werden alle unter diesem Messias-Komplex leiden. Deswegen hat er seine Joseph, Leons und Clydes zusammen in eine Kleingruppe gesteckt, hat sie 2,5 Jahre lang überall hin mitgenommen. Sie haben Wunder erlebt. Er hat sie in Kleingruppengesprächen versucht zu leiten. Und was soll ich euch sagen? Irgendwann war es natürlich soweit. Dieser hässliche Messias-Komplex streckt seinen Kopf in die Höhe und sagt, hallo, ist hier unten irgendjemand? Und genau deswegen erzählt uns das Markus-Evangelium von einer ganz besonderen Begebenheit, nämlich von einer Heilungsgeschichte, die im ersten Blick gar nichts so sehr mit unserem Thema zu tun hat, aber dann beim näheren Hinsehen Sinn ergibt und uns mitteilt, auch uns heute Morgen, wie Blindfische sehen lernen können, wie, indem man seinen Messias-Komplex ablegt. Wie legt man seinen Messias-Komplex ab? Genau darum soll es heute Morgen gehen. Wir möchten uns gemeinsam am Anfang die Geschichte anschauen aus Markus 10, die Verse 46 bis 52 und ich lade euch ein, mitzulesen. Da heißt es da ab Vers 46, sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Es ist eine relativ bekannte Geschichte, die aber im Vergleich zu anderen Heilungsgeschichten erhebliche Unterschiede aufweist. Es sind genau drei und die möchte ich mit euch kurz anschauen. Der erste Unterschied ist, der Kranke wird namentlich erwähnt, sogar der Name des Vaters, der Sohn des Timäus. Der zweite Unterschied ist hier eine sehr genaue Ortsbeschreibung, wo Bartimäus sitzt und bettelt. Das heißt in dem Text an einer Kreuzung, die zu einem Weg führt, der hinauf nach Jerusalem führt. Also könnte man sagen, ist der Eugen, der Sohn von Fritz, der in Heidenheim hier irgendwo an der Kreuzung sitzt. Und die Frage ist, warum diese Fokussierung auf diesen Ort, warum die Fokussierung auf den Namen? Das ist deswegen zu beantworten oder so zu verstehen, dass hier die Geschichte im Markus-Evangelium, die Geschichte der Heilung des blinden Bartimäus, sehr sinnbildlich in der Wirkungsgeschichte betrachtet wird. Das bedeutet, Bartimäus ist derjenige, der stellvertretend in seiner Blindheit hier für die Menschheit steht und bettelt. Bevor Jesus in unser Leben kam, saßen wir alle dort mit Blindheit geschlagen, unfähig zu erkennen, unseren Begierden und Leidenschaften ausgeliefert, wie Paulus das so schön sagt. Und der dritte Unterschied ist, Jesus ist zum ersten Mal bei einer Heilung völlig passiv. Alle Aktivverben, das heißt Verben des Tuns, die liegen alle auf der Seite des Bartimäus. Bartimäus ist derjenige, der schreit. Er ist der, der aufsteht. Er ist derjenige, der zu Jesus kommt. Jesus macht überhaupt nichts. Er ist total passiv und spricht ihm eigentlich nur zu, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Interessant, oder? Das könnte man auch falsch interpretieren. So nach dem Sinne, dass man sagt, naja, okay, jetzt muss ich etwas tun für meine Heilung. Jetzt muss ich etwas tun, dass Jesus in mein Leben eingreift. Nein, das wäre ein Missverständnis. Aber dieser dritte Aspekt, dieser dritte Unterschied sagt mir etwas ganz, ganz Wichtiges. Ergib dich nicht in deinem Schicksal. Ergib dich nicht in deinen Lebensumständen. Es gibt immer irgendetwas, was du tun kannst, egal wie auswegslos deine Lebenssituation ist. Und wenn du gar nichts mehr kannst, dann kannst du vielleicht schreien. Und diese Stimme des Glaubens, dieser Ruf zu Jesus, den müssen wir trainieren. Und ich glaube, dass Gott manchmal deswegen auch Not in unser Leben installiert, dass wir diese Stimme des Glaubens sagen, Sohn Davids, hab Erbarmen, dass wir diese Stimme ganz, ganz tief trainieren in unserem Leben. Und deswegen sind solche Lebensumstände da. Deswegen ergib dich nicht in deinem Schicksal. Auch wenn du nichts mehr kannst, dann kannst du vielleicht noch schreien. Und vielleicht möchte Gott, dass du diese Stimme trainierst. Und Jesus nimmt jetzt die ganze Menschheit in der Person des Bartimäus mit hinauf nach Jerusalem zum Kreuz. Etwas zum Hintergrund der Geschichte. Jesus war auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, es war sein letzter Gang. Er wusste, in 3 Tagen wird er sterben bzw. gekreuzigt werden. Die Straße lief mitten durch Jericho durch. Die Stadt lag 25 Kilometer unterhalb von Jerusalem entfernt. Viele Priester und Leviten lebten dort. Das waren die Menschen, die im Jerusalemer Tempel ihren Dienst verrichteten. Und es galt als Pflicht für männliche Juden ab dem 12. Lebensjahr am Passafest in Jerusalem teilzunehmen. Und diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen, aus Altersgründen, aus Gründen der Schwachheit nicht mitpilgern konnten, die standen dann also an den Straßen, an dieser Hauptstraße und haben den Pilgerreisenden viel Glück für die Reise gewünscht. Von daher waren an diesem Tag die Straßen gesäumt von Menschen. Und es kommt dieser Jesuszug, dieser Menschenzug, die Gefolgschaft Jesu vorbei an diesem blinden Bartimäus. Und ich möchte ganz kurz unseren Blick auf diesen Menschenzug, auf diese Gefolgschaft Jesu richten und die Frage stellen, wer zog denn damals mit Jesus mit? Es war die High Society Judäas und Galiläas, oder? Es waren die Intellektuellen, die Reichen, die Erfolgreichen, die Gebildeten. Nein, es waren die Ärmsten der Armen, die Ausgestoßenen, die Schwachen. Es waren Prostituierte, ehemalige Kranke und Besessene. Es waren Sünder, es waren Verbrecher. Es waren Menschen, die aus der damaligen Sicht der Obrigkeit totaler Abschaum der Gesellschaft waren. Es war ein Menschenzug, der erbärmlich war anzusehen. Aber dieser Menschenzug war der Herrlichkeitszug Jesu auf dem Weg zum Kreuz, zur Verherrlichung. Und ich sage dir, wenn du dich nicht von ganzem Herzen in diesen Herrlichkeitszug Jesu einreihen kannst, dann kannst du auch nicht mit ihm verherrlicht werden. Und um dich in diesen Herrlichkeitszug Jesu einzureihen, musst du dich ganz, ganz tief beugen. Da musst du ganz, ganz weit runterkommen. Das geht aufrecht nicht. Wenn du aufrecht stehst, haust du dir ganz böse die Nase an. Das Reich Gottes Prinzip lautet, hinter dem Nadelöhr wartet Gottes Herrlichkeit. Das heißt, du musst erst durch dieses Nadelöhr durch. Und um dich in dieses Nadelöhr durchzuquetschen, musst du schrumpfen. Du musst kleiner werden. Du musst dich demütigen. Das geht nur auf diese Art und Weise. Wie schrumpft man im Königreich Gottes? Es gibt mehrere Möglichkeiten, unter anderem indem man stirbt. Wie stirbt man als Christ? Da gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Zwei möchte ich euch vorstellen. Die eine ist, indem man sich selbst nicht immer für so wichtig nimmt. Und dazu gehört auch, dass ich meine eigene Meinung nicht immer für so wichtig erachte. Denn, das kann vielleicht provozieren, so wichtig sind wir nicht. Und unsere Meinung ist auch nicht so wichtig. Das kann provozieren, kann aber auch erleichtern und sagen, oh, cool, ich bin nicht so wichtig. Wisst ihr, Leute, die dazu neigen, Recht zu haben, neigen auch immer zu Klatsch und Tratsch. Immer. Weil sie durch das Quatschen und Tratschen immer ihre eigene Meinung eigentlich bestätigt haben wollen. Ich brauche also immer die Meinung anderer Leute, um meine eigene Meinung bestätigt zu bekommen. Aber wisst ihr, Klatsch und Tratsch sind romantische Partner und ihre Nachkommen sind Tod, Zerstörung und Verlust. Verlust von christlicher Gemeinschaft. Die Bibel sagt uns, rede die Wahrheit in Liebe. Die Bibel sagt nicht, rede deine eigene Meinung in Liebe. Und da sage ich, Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Wie kann ich mich noch kleiner machen? Indem ich Menschen, die an mir schuldig geworden sind, indem ich ihnen vergebe. Ich weiß, dass es nichts Neues ist. Aber es ist eine Möglichkeit, sich kleiner zu machen. Vergebung ist geistliche Gymnastik. Auch wenn du 100 Jahre alt bist und oder noch älter oder noch ein bisschen jünger und dich nicht mehr bewegen kannst vor Arthrose und Polyarthrose und was Osteoporose, ich sage dir, geistlich gesehen kannst du 100 Jahre alt sein und immer noch so beweglich wie ein 10-Jähriger. Geistliche Gymnastikübungen, dazu gehört beispielsweise die Vergebung. Durch die Vergebung beuge ich mich immer wieder neu und kann einsehen in diesen Herrlichkeitszug Jesu. Und dieser Herrlichkeitszug Jesu ist eine Einladung an alle Joseph, Leons und Clydes dieser Welt. Es ist eine Einladung an alle Überheblichen, an die Arroganten dieser Welt. Leg ab deinen Stolz, leg ab diese Arroganz, leg ab deine Überheblichkeit. An alle, die denken, das ist unter meiner Würde, ha, mit mir aber nicht, ha, das mache ich aber nicht. Sie sagt uns, leg ab. An alle, die nicht einen Augenblick mal nachgeben können, nicht einen Augenblick mal von ihrer eigenen Meinung zurückweichen können. Das ist eine Einladung, aber auch eine Drohung an unser Ego, den Ich-Thron zu verlassen. Leg ab deinen Stolz. Dieser Stolz, der so eine dicke Isolierschicht gegenüber Gott ist. Diese Isolierschicht macht uns immun gegen jegliches Eingreifen Gottes in unserem Leben, gegen jegliches Wirken Gottes in unserem Leben. Und es ist auf der tiefsten Ebene der Entschluss, Gott und andere Menschen aus meinem Herzen auszuschließen. Stolz ist der tiefste Herzensentschluss, Gott und andere Menschen aus meinem Leben auszuschließen. Aber es ist unsere Verpflichtung als Christen, dass wir hier in unserem Herzen für jeden Menschen einen Platz reservieren. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Es ist unsere Verpflichtung, hier niemanden auszuschließen, sondern auch die Leute, die uns nicht passen, die uns nicht gut tun, denen wir am liebsten den Hals umdrehen würden, einen Platz in unserem Herzen zu reservieren. Ich weiß nicht, ob ihr auch im Gottesdienst ab und zu mal Amen sagt, aber ich finde, das wäre eine Stelle, wo man das sagen könnte. Habt ihr was gesagt? Diese Herrlichkeitszug Jesu wartet jeden Tag unseres Lebens auf uns. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen. Bei jedem Konflikt, den wir austragen. Bei jedem Ehestreit, den wir austragen. Leg ab deinen Stolz. Geh auf deine Frau zu. Geh auf die Person zu, die du am liebsten, ja, keine Ahnung, ja, den Hals umdrehen würdest. Und sag, bitte, vergib mir. Und das macht innerlich so weit. Es macht innerlich so weit, wenn wir vergeben und einander die Schuld erlassen. Ich kann mich erinnern, jetzt erzähle ich wieder die Geschichte mit meiner Frau. Meine Frau ist immer so ein bisschen, oh, jetzt erzählt er die Geschichte wieder. Als wir damals auf die Bibelschule gegangen sind, mussten wir unser Auto verkaufen. Und kurz zuvor war Eva abends unterwegs, bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, was es war. Und es war ein großer Parkplatz von einer größeren Bank. Und da war so ein Teilparkplatzbereich, der war abgesperrt mit so einer Eisenkette. Und diese Eisenkette war befestigt an zwei Pfosten links und rechts und sie war in der Höhe verstellbar. Und Eva ist zurückgefahren, da war ein anderes Auto gerade und hat sie geblendet, es war am Abend. Und sie hat nicht gesehen, dass die Kette auf diesem Parkplatz war. Und die war auf der Höhe des Autodachs eingestellt, also fährt sie zurück und verkratzt unabsichtlich, sie hat es nicht gesehen, das ganze Autodach. Und sie hat mir das am Abend gebeichtet, ich konnte damals noch nicht sehen, weil es ja dunkel war. Am nächsten Morgen sah ich das Autodach und Leute, das waren keine Kratzer, das waren echt tiefe Furchen. Und ich habe mich so unfassbar geärgert. Warum? Weil ich wusste, dass wir weniger für das Auto bekommen würden, also weniger Geld. Und als der Autohändler mich damals gefragt hat, Herr Hinzen, was haben Sie mit Ihrem Autodach gemacht? Da war ich echt innerlich so sauer, vor allen Dingen, als er mir sagte, also ich kann Ihnen da 1.500 Euro weniger geben, also es geht gar nicht. Also normalerweise, wenn es 2.000, er war dann relativ kulant, also 1.500 weniger haben oder mehr haben, ist schon ein Unterschied, gerade wenn du nicht viel Geld hast und auf die Bibelschule gehen willst. Und das hat echt was mit mir gemacht, das hat mich gekränkt, das hat mich echt geärgert. Aber anstatt meiner Frau zu vergeben und zu realisieren, ich habe echt hier eine Kränkung erfahren, habe ich es meine Frau spüren lassen, weil ich dachte, mittlerweile predige ich ja auch über diese Kränkung, da stehe ich drüber. Aber das macht nur der Stolze mit seinem Messias-Komplex. Wir können nicht über eine Kränkung drüber stehen. Eine Kränkung, die trifft uns, die müssen wir vergeben. Da stehst du nicht einfach so drüber, habe ich aber nicht erkannt, weil ich völlig blind war. Und was habe ich getan, um mit meinem Ärger zurechtzukommen? Ich habe meine Frau das spüren lassen, wenn wir mit Menschen zusammen waren, indem ich sie oder diese Tat karikiert habe. Ich habe mich über meine Frau lustig gemacht. Das war meine Form, mit meinem Frust umzugehen. Und ich kann mich erinnern, das war einmal, dann waren wir mit Leuten zusammen, da habe ich das wieder getan, habe mich über sie karikiert. Und dann hat Eva mir, als wir im Auto sahen, zu mir gesagt, weißt du, Kevin, du musst mir das auch vergeben. Du musst mir das auch vergeben. Und da hat sie mich total erwischt. Ich habe meiner Frau ein halbes Jahr lang ihre Schuld hinterhergetragen. Und es ist so interessant, gell? Als Prediger stehst du da, predigst über Vergebung, trägst aber deiner Frau ein halbes Jahr so ihre Schuld nach. Schon crazy, oder? Und so kann es passieren, dass wir immer wieder total blind dafür sind. Aber wenn wir uns einander vergeben, dann nehmen wir uns einander an die Hände und wir reihen uns ein in diesen Herrlichkeitszug Jesu. Und ich sage euch, ich möchte es mit meiner Frau machen, weil es so gut ist. Oder mit dem, den ich Konflikt hatte, ihn an die Hand zu nehmen, ihm zu vergeben und dass wir uns gemeinsam dort einreihen. Und nochmal, dieser Herrlichkeitszug wartet an jedem Tag unseres Lebens auf uns, an jedem Tag. Und er lädt uns ein, hey komm, reih dich ein. Wie gesagt, ich war vor lauter Überheblichkeit total stolz und blind und würde gerne sagen, naja, das gehört der Vergangenheit an. Heute passiert mir das nicht mehr. Ich sehe ab vollen Klarblick und leide nie unter Stolz. Ja, wenn es denn so wäre. Apropos blind. Ich möchte noch was zum literarischen Kontext sagen. Das bedeutet, einen kurzen Bezug drauf nehmen, warum diese Heilungsgeschichte des Bartimäus im Markus-Evangelium genau hier an dieser Stelle steht. Warum hier genau? Was war zuvor passiert? Kurz vor der Stadt Jericho, als Jesus mit dem Menschenzug sozusagen eingezogen ist in Jericho, sprach Jesus davon, dass er nach Jerusalem hinaufziehen werde und viel erleiden müsse. Ich lese es vor. Wörtlich sagt er zu seinen Jüngern und zu seiner Gefolgschaft, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er, Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Crazy, oder? Also klarer kann man nicht mehr sagen, was mit einem passieren soll. Und direkt als Jesus das sagte, kommt Jakobus und Johannes, die beiden Brüder, auf Jesus zu und bitten ihn: Herr, also wenn du das ganze Leidenszeug da mal überwunden hast, können mein Bruder und ich nicht den rechten und linken Platz dir zur Seite haben. Das heißt, ihre Vorstellung war also: Jesus, wenn du mal gestorben bist und dann wieder auferstanden, in den Himmel aufgefahren bist, beim Vater bist, lass doch bitte eine himmlische Rampe herunterfahren und mein Bruder und ich, wir steigen darauf und dann beamst du uns nach oben und wir sitzen dir zur rechten und zur linken Seite. Das war so ihre Vorstellung. Eigentlich unvorstellbar, wie blind sie waren. Und Jesus sagt ihnen so sinngemäß: Natürlich könnt ihr den rechten und den linken Platz mir zur Seite haben, wenn ihr bereit seid, aus demselben Kelch zu trinken, aus dem ich trinke. Wenn ihr bereit seid, mit mir hinaufzuziehen und zu sterben. Natürlich. Also der Platz ist immer frei. Übrigens der untere Weg, der ist immer frei. Oben tümmelt sich's, da staut sich's. Oh, das ist so viele Leute. Also wenn es mal wieder zu viel wird auf der oberen Autobahn, die untere, die ist immer frei. So ein kleiner Tipp, hat mein Pastor immer gesagt, hat mir ziemlich geholfen. Und also ich habe es gerade gesagt, die Jünger, die waren so blind. Und wie blind sie waren, das zeigt jetzt die folgende Begebenheit. Also nachdem Jakobus und Johannes diese irrwitzige Idee und die Bitte an Jesus äußern, bricht der Rangstreit unter den Jüngern aus. Das heißt, dieser hässliche Messias-Kopf streckt jetzt seinen Kopf in die Höhe und sagt: Hallo, hier bin ich, ist da unten noch irgendjemand? Also unvorstellbar, sie streiten sich, wer der Größte unter ihnen ist. Mann, waren die blind. Und genau deswegen erzählt Jesus oder lässt sie, die Jünger, diese Heilungsgeschichte jetzt erleben. So, Jesus möchte mit der Heilung des Bartimäus seinen Jüngern eine Lektion erteilen und ihnen die Frage stellen: Wer ist denn eigentlich hier der Blinde? Ist es Bartimäus, der blind ist? Oder seid es nicht vielmehr ihr mit eurem Stolz und mit eurem Messias-Komplex? Und er sagt ihnen: Es gibt eine Blindheit, die kann geheilt werden, denn die des Bartimäus. Es gibt aber auch eine Blindheit, die bleibt bestehen. Und sagt Jesus im Johannes Kapitel 10 zu den Pharisäern: Wenn ihr blind wäret, so könnte euch geholfen werden. Da ihr aber behauptet, ihr könnt sehen, bleibt eure Blindheit bestehen. Ist es nicht interessant? Ich weiß nicht, ob du Jesus sehen kannst. Das ist ja so die Überschrift über die Predigtreihe. Kannst du ihn sehen? Es gibt eine Blindheit, die lässt dich Jesus nicht sehen. Und das ist dieser Messias-Komplex. Das ist der Stolz, die Überheblichkeit. Und wenn du nicht bereit bist, im Konflikt nachzugeben, kannst du Jesus nicht sehen. Und meine Frage ist: Kannst du Jesus nicht um Lobpreis sehen, sondern wenn es dir gut geht, ja, wenn du so eine Aufphase im Glauben hast, sondern kannst du Jesus auch im Streit sehen, im Konflikt sehen? Und dort gilt es, ihn wahrzunehmen und zu sehen. Das kannst du nur, wenn du auch bereit bist, dich in diesen Messias, in diesen Jesuszug einzureihen und dich selber ein bisschen kleiner zu machen, als du bist. Bleibt für mich noch die Frage zum Schluss: Wie können wir Jesus sehen? Wie kann ich Jesus sehen lernen? Wie kann ich mich in diesen Menschenzug, in diesen Herrlichkeitszug Jesu einreihen? Oder andere unter Überschrift: geistliche Gymnastikübungen. Wie kann ich geistlich fitter werden? Es gibt viele Möglichkeiten. Eine davon möchte ich mit euch teilen. Nämlich: einer trage des anderen Last. Das ist im gemeindlichen, menschlichen Zusammenleben eine wunderbare Gymnastikübung, eine geistliche Gymnastikübung, wie wir dehnbarer werden und flexibler und weicher. Mit anderen Menschen Lasten zu tragen, bedeutet für mich auch, schwierige Menschen zu ertragen. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste überhaupt, gerade in einer Gemeinde. Es bedeutet zu lernen, wie Gott durch diese Menschen zu mir sprechen möchte. Gott möchte durch die ganz, ganz schwierigen Menschen zu mir reden. Er möchte mir eine Perspektive eröffnen und sagen: Guck mal, Kevin, kann es sein, dass du dich vielleicht doch auch dasselbe Problem hast? Könnte sein. Des anderen Lasten zu tragen bedeutet auch zu lernen, nicht nur für die Menschen da zu sein, sondern für sie zu sein. Für Menschen da zu sein, das setzt eine Tat voraus. Für Menschen zu sein, das setzt eine Haltung, eine Herzenshaltung voraus. Und ich möchte nicht nur für Menschen da sein, sondern ich möchte für Menschen sein. Und vor allem auch für die Leute, die mir nicht passen. Es bedeutet zu kapieren, dass der schwierigste Mensch, mit dem ich es zu tun habe, mein Nachbar ist. Nein, mein Chef ist. Nee, mein Kleingruppenleiter ist. Oder? Nee. Ah, ich selbst. Ich bin der schwierigste Mensch, mit dem ich es zu tun habe. Es bedeutet, andere Menschen aus meinen kleinen Gefängniszellen zu befreien, indem ich sie immer wieder einsperre. Und wenn nötig, immer und immer wieder. Und es kann ein Mensch sein, der meine Art zu predigen kritisiert, ob es zu Recht ist oder zu Unrecht, liebevoll oder voller Verachtung. Das kann der schwierigste Mensch überhaupt sein. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das sind oft die Menschen, in denen ich dieselben Kämpfe toben sehe, die auch in mir toben. Ist euch das zufällig schon mal aufgefallen? Die schwierigsten Menschen haben oft mit den genau selben Kämpfen zu tun, mit denen ich es zu tun habe. Lasten tragen und den anderen höher zu achten als sich selbst erfordert nicht unbedingt, dass wir die Menschen zu unseren besten Freunden machen. Aber es bedeutet, dass ich für diese Menschen Gutes im Blick habe und immer wieder mein eigenes Recht aufgebe, zurückzuschlagen. Und ihr kennt das vielleicht. Im Gedanken judgen wir Leute, wollen zurückschlagen, wollen unser Recht, das wir haben, zurückholen. Es bedeutet, auf dieses Recht zurückzuschlagen, zu verzichten und für sie Gutes im Blick zu haben und zu realisieren, ich bin mit dieser Person unterwegs zu einem Ziel, nämlich zur Verherrlichung. Und wir können nur gemeinsam unterwegs sein, wenn wir bereit sind, uns in diesen Herrlichkeitszug Jesu einzureihen. Wisst ihr, Jesus war kein Superman. Er besiegte seine Feinde nicht mit den Händen in der Hüfte, so mal ganz links und ganz nebenbei. Und an ihm sind auch keine Kanonenkugeln abgeprallt. Die Peitsche der römischen Soldaten hat echtes Blut fließen lassen. Die Dornen an der Krone haben echtes Fleisch aufgerissen. Die Nägel haben für alle Sinne betäubende Schmerzen verursacht. Und das Kreuz hat wirklich zum Tod geführt. Das war kein Scheintod. Und in all dem ertrug Jesus die Menschen, er vergab ihnen und hat sie bis zum Ende geliebt. Und Jesus sucht Nachfolger, die ihm in diesem Herrlichkeitszug Jesu nachfolgen. Und er möchte uns die Frage stellen, siehst du mich? Siehst du mich in deinem Konflikt? Siehst du mich in deinen Lebensproblemen? Siehst du mich dort, wo du überheblich, stolz und arrogant durch die Gegend läufst? Siehst du mich? Und er möchte uns einladen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir uns einordnen in diesen Herrlichkeitszug Jesu und auf dem Weg zur Verherrlichung mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Es gibt also einen Witz. Und Gottes großer, heiliger Witz über den Messias-Komplex geht folgendermaßen. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat, litt und leidet unter dem Messias-Komplex, bis auf einen einzigen. Und das ist der Messias selbst. Und es gilt für uns immer wieder zu erkennen, wo wir nicht der Messias sind. Manu hat es, glaube ich, am Sonntag erwähnt, Johannes der Täufer erwähnt es so schön, da steckt so viel Erlösung in dieser einen Aussage drin, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Nabel der Welt, ich bin nicht so wichtig. Und in diesen Worten, sie nicht als Provokation wahrzunehmen, sondern als Einladung zu verstehen, die uns innerlich in eine ganz, ganz neue Weite führt, die sagt, okay, das ist okay, ich kann nachgeben, ich kann loslassen, ich kann auf mein eigenes Recht verzichten. Ich muss nicht die Meinung anderer Leute einholen, die mir meine eigene Meinung doch nur bestätigen, sondern ich kann nachgeben und dazu möchte ich uns einladen. Kannst du mich sehen? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt. Kannst du mich sehen? Und ich sehe dich, ich habe dich in den Blick genommen. Kannst du mich auch sehen? Ich habe so sehr das Gefühl und den Eindruck, dass Jesus uns das zusprechen möchte heute Morgen. Ich sehe dich und ich lade dich ein, dass du mich in den Blick nimmst. Und manchmal ist dieser Blick versperrt durch diesen gewissen Balken, der uns im Auge ist, durch unseren Messias-Komplex, durch unseren Stolz, aber den dürfen wir ablegen. Und ich glaube, die beste Form, eine Antwort zu geben, ist immer wieder, dass man eine Entscheidung trifft auf das, was man hört. Und das kann kurzes Gebet sein, das kann Aufstehen sein, das kann Singen sein. Wir singen jetzt noch ein letztes Lied gemeinsam miteinander. Ich denke, niemand ist hier, der zum ersten Mal in einem Gottesdienst ist. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, einfach auch heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Menschen hier oben aus unseren Gefängniszellen, in denen wir sie eingesperrt haben, dass wir ihnen die Freiheit verkünden. Dass sie sagen, okay, ich sperre dieses Schloss auf, du darfst gehen, ich lasse dich gehen. Und zu erleben, was für eine innerliche Weite es bringt, nachzugeben, Menschen zu vergeben und ihnen nicht die Schuld nachzutragen. Bereit zu sein, auf unser Recht zu verzichten, zurückzuschlagen. Dazu möchte ich uns so sehr ermutigen. Jesus sieht uns und wir dürfen ihn wieder ganz neu in den Blick nehmen. Und dazu möchte ich uns einladen. Ich möchte noch beten, möchte euch einladen, aufzustehen. Und dann werden wir noch das letzte Lied hören. Und Gott ehren und ihn preisen. Jesus, danke, dass das Osterfest zurückliegt. Danke, dass Ostern jeden Tag unseres Lebens erneut da ist. Danke, dass wir nicht an Karfreitag stehen bleiben müssen, sondern dass Ostersonntag, dass wir das hinter uns haben, die Auferstehung. Du siehst, was uns immer wieder zu schaffen macht, das ist dieser Messias-Komplex in unserem Leben. Zu glauben, dass wir der Nabel der Welt sind, zu glauben, dass unsere Meinung die wichtigste überhaupt ist. Und du siehst, wie schwer mir es oft fällt, in Konflikten nachzugeben. Wie ich mich in Konflikten verhalte, wie mein Mindsetting in Konflikten ist, wie ich ins Judgen irgendwie reingehe mit anderen Leuten, in die Verurteilung hineingehe und glaube, irgendwie Leute gefangen halten zu müssen in meinem Mindsetting hier oben in diesen Gefängniszellen. Jesus, und ich möchte heute Morgen eine Entscheidung treffen, weil ich glaube, dass dieser Herrlichkeitszug Jesu auf mich heute Morgen wartet und mir persönlich zuruft, leg ab deinen Stolz, leg ab diesen Messias-Komplex, diese Überheblichkeit, leg ab dein eigenes Recht zu haben, leg ab immer wieder Recht haben zu wollen und reih dich ein. Geh auf den anderen zu, vergib ihm und reih dich ein in diesen Herrlichkeitszug Jesu. Und zu erleben, wie reich du mich beschenkst in diesem Zug, wie innerlich weit du mich machst. Ja, für den Stolzen ist das unfassbar schwierig. Aber dem Demütigen, dem schenkst du deine Gnade. Das glauben wir, Herr Jesus. Und ich weiß, dass diese Botschaft heute Morgen nicht neu ist, aber dass du uns immer wieder neu ermutigen möchtest, uns auf diesem Weg zu begeben, dir in deine Nachfolge. Und Jesus, so bete ich, dass du uns die Gnade schenkst, loszulassen, dass du uns diese Gnade schenkst, wenn wir gerade im Konflikt sind, dich in den Blick zu nehmen und zu sehen, welchen Weg du uns vorgehen möchtest. Und das ist immer der untere Weg, es ist nie der obere Weg. Der Weg zur Verherrlichung, zur Erhöhung, der führt immer über den unteren Weg. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigst, diesen Weg neu zu gehen und einfach heute Morgen nochmal neu eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich möchte diesen Weg gehen, Jesus. Danke, dass du mich in Gemeinschaft gestellt hast, in eine Ehe gestellt hast, in Beziehung gestellt hast. Und Beziehung nur funktionieren kann über diesen unteren Weg, zu dem du uns einlädst zu gehen, dir nachzufolgen, in diesem Herrlichkeitszug. Jesus, danke von Herzen. Danke, dass ich dir nachgehen darf, dass du uns den Weg vorgehst. Und es ist ein Weg in eine Herrlichkeit, in eine Schönheit, eine gute und bessere Zukunft. Und dafür danke ich dir, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.